Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und mit einem Blick auf Europa und seine Krisen. In Italien hat Giorgia Meloni von den rechtsradikalen Fratelli d'Italia gerade ihre Regierung vorgestellt. Und erstmal gibt es von ihr Signale für die Zusammenarbeit in Europa und Signale der Entspannung. Meloni selbst und auch ihr Kulturminister Gennaro San Giuliano haben in der Vergangenheit aber sehr deutlich und aggressiv Stellung bezogen, zum Beispiel gegen Deutschland. Was bedeutet das für die italienisch-deutsche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kultur und auch für die Kultur in Italien? Gleich ein Gespräch mit dem Philosophen und ehemaligen Leiter des italienischen Kulturinstituts in Berlin, Angelo Bolaffi. Außerdem besuchen wir Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, ein Land, das nur von einem Teil der EU-Staaten anerkannt wird und in dem die postjugoslawischen Konflikte überall spürbar sind. Die Kunstausstellung Manifesta war dort 100 Tage zu Gast. Zuerst aber geht es um den ukrainischen Film. Der ist seit Kriegsbeginn in einer schwierigen Lage. Zugleich wird ihm aber auch mehr Aufmerksamkeit zuteil. Entsprechend gut besucht war das Ukrainian Film Festival in Berlin mit dem Titel Defeating the Darkness, also die Dunkelheit besiegen. Das immer noch kleine Festival mit seinem rein weiblichen Leitungsteam wird im dritten Jahr seiner Existenz vom Medienboard Berlin-Brandenburg und vom Goethe-Institut gefördert und ist größer als jemals zuvor. Außerdem ist es zum ersten Mal nicht nur online oder hybrid zu erleben, sondern komplett analog im Kinosaal. Noch bis morgen stehen Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilmabende auf dem Programm, außerdem Gespräche mit den ukrainischen Filmemacherinnen und Filmemachern. Die Filme dort zeigen, wie stark das Land schon seit 2014 unter dem russischen Aggressor leidet. Barbara Behrendt berichtet aus Berlin.
Alles bei diesem Filmfestival ist natürlich politisch. Da ist zunächst die Eröffnung, bei der der Kinosaal mit seinen gut 500 Plätzen aus allen Nähten platzt.
Slava Ukraine!
Auf der Leinwand werden Selfie-Videos eingespielt. Bewaffnete Männer in Uniform, die sich mit ihrem Beruf vorstellen. Schauspieler, Regisseur, Stuntman, Kameramann. Alle an der Front. Valentina Zalewska, eine der drei Festivalleiterinnen, fragt im Anschluss, welche Gründe sich hinter der deutschen Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen verbergen mögen. Und feiert dann jene ukrainischen Stimmen, die sich mit den Mitteln des Kinos Gehör verschaffen.
For too long, Ukrainian voices were silence. Our aim is to make sure our voices are louder and clear. We have been doing this by the means of cinema.
Zuvor war auf der Bühne der Protest gegen den Verlust der ukrainischen Identität und des kulturellen Erbes laut geworden. Interviews mit Mitarbeitenden des Dovzhenko Filmcenter in Kiew werden eingespielt. Dort ist das nationale Filmarchiv untergebracht. Das zuständige Ministerium möchte das Filmcenter auflösen und das Archiv einem undurchsichtigen Wissenschaftszentrum für Kinematografie überantworten. Ein Akt der staatlichen Kontrolle? Die Festivalmacherinnen sehen darin das Ende des nationalen Filmarchivs und ziehen eine Parallele zum Dokumentarfilm Infinity According to Florian, der den drohenden Abriss der fliegenden Untertasse in Kiew zeigt. Ein Wahrzeichen des Konstruktivismus aufgrund von Korruption und rücksichtslosem Kapitalismus. Alle Filme haben große Nähe zur Realität, auch die vier Spielfilme im Programm, die erschreckend hellsichtig wirken. Schließlich wurden sie schon vor der russischen Invasion gedreht. Da ist etwa der Eröffnungsfilm Butterfly Vision über eine junge Luftaufklärungsspezialistin, die sich nach der Kriegsgefangenschaft im Donbass gefoltert, vergewaltigt und schwanger nicht mehr in ihrem Leben in der Westukraine zurechtfindet. In ihren Panikattacken sieht sie zum Sound fliegender Drohnen ein bombardiertes Kiew vor sich. Inzwischen ist dieser Albtraum wahr geworden. Ein beeindruckend sensibles Debüt des jungen Regisseurs Maxim Nakonezhny, das bereits in Cannes zu sehen war. Und einer der wenigen Filme, die kontrovers auf die Ukraine blicken, inklusive Rassismus, Empathie und Zukunftslosigkeit. Ganz anders der Höllentrip, den der bekannte Regisseur Valentin Vasianovich in Reflection über Folter und Kriegsgefangenschaft präsentiert. In ungewöhnlich langen Einstellungen und starken symbolischen Bildern wirken Depressionen, Kriegsterror und Dunkelheit unendlich. Hier gibt es nur Gut und Böse, Täter und Opfer. Wie sehr die Ukraine seit 2014 vom Krieg geprägt ist, ohne dass der Westen das sehen wollte, das veranschaulichen die Filme beschämend deutlich.
The films presented at the festival this year tell us about the Ukrainian war from its very beginning, from 2014.
Und sie zeigen viele autarke Frauenfiguren. So auch Marina Ergorbatschs Film Klondike, den schon die Berlinale im Programm hatte. Mit hohem Symbolgehalt erzählt auch sie von einer Schwangeren, die allerdings in den Trümmern ihres Hauses im Donbass ums Überleben kämpft. Die Kamera blickt dabei meist durch das gigantische Loch, das einmal die Wohnzimmerwand war. Das Kriegsgeschehen seit dem 24. Februar ist in den schnell produzierten Dokumentar- und Kurzfilmen zu sehen. Fast surreal wirken die Bilder vom Überleben in U-Bahn-Schächten darin. Viele ukrainische Filmemacher befinden sich zurzeit im Kriegsgebiet, um das Grauen dort festzuhalten. Die Arbeit an Spielfilmen ist im Land derzeit fast unmöglich. Das ukrainische Filmjahr 2022, das hört man beim Festival immer wieder, sei ein besonders starkes. Besorgt sind die Organisatorinnen allerdings beim Blick auf die Zukunft.
Ich glaube, das Jahr danach eher, das wird problematisch. Vielleicht wollten sie dieses Jahr anfangen zu drehen und jetzt geht das nicht. Wer weiß, ob das nächstes Jahr dreht. Das wird schon Challenge von denen.
Sagt Ivana Kosak. Von der Wichtigkeit des Filmemachens sind die Leiterinnen aber fest überzeugt, gerade jetzt.
Films do have an impact and with our festival. We aim not only to showcase the best films that were produced in Ukraine, but we also aim to make a change, to contribute a change.
Das Ukrainian Film Festival in Berlin. Die Kunstbiennale Manifesta ist in diesem Jahr zu Gast in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Seit 2008 ist das Land unabhängig. Anerkannt wird es nur von einem Teil der EU-Staaten. Die Menschen dort brauchen ein Visum, um in die EU einzureisen. Die Manifesta gab es schon in Luxemburg und Südtirol, in San Sebastian und Zürich, in Marseille und Frankfurt. Und jetzt hat sie in den vergangenen 100 Tagen das Kosovo näher an Europa herangerückt, mit künstlerischen Mitteln. Hat sie das? Zu besichtigen war dabei nämlich nicht nur internationale und kosovarische Kunst, die ihren Platz in Europa noch sucht, sondern auch die Auseinandersetzung unter auswärtigen Organisatoren und einheimischen Künstlerinnen und Künstlern, ob die Manifesta dem Kosovo überhaupt irgendetwas gebracht hat. Martin Gerner war in Pristina und zieht eine Bilanz.
Muezzin-Gesang über den Dächern von Pristina. Unweit davon die Sternwarte, ein Ausstellungsort der Manifesta. Ein Mitarbeiter wartet hier unter der Kuppel auf Besucher. Hier läuft die Videoinstallation eines serbischen Künstlers. Wir schreiben das Jahr 2100. Die Menschen sind von der Erde verschwunden und leben auf dem Mars. Sie spielen Golf und es läuft Radio Nostalgia. Die Installation des serbischen Künstlers interessiert offenbar wenige Besucher an diesem Tag. Zwar gibt es alle Texttafeln neben Albanisch auch auf Serbisch. Der Krieg zwischen Kosovo und Serbien ist offiziell nie für beendet erklärt worden, so Paul Domela, Niederländer und Teil des Kuratorenteams. Serbien beansprucht unverändert die Hoheit über das Kosovo. Jetzt kann man spekulieren, wie Russland im Zeichen des Krieges dies weiter negativ beeinflussen wird. Die Manifesta-Kuratoren kommen überwiegend aus Westeuropa. Ihr Ziel ist die Rückeroberung öffentlichen Raums für die Bevölkerung von Pristina nach Jahren der Privatisierung und politischen Machenschaften. Was nach westlichem Altruismus klingt, war auch für den Filmautor Dardan Hoti anfangs unverständlich.
In the beginning I was confused. What is this event and what is this biennial?
Anfangs war ich irritiert. Was will die Manifesta? Viele Künstler von uns hatten nie eine Chance, kosovarische Kunst außerhalb des Landes zu zeigen. Die Manifesta brachte dafür die Besucher hierher, zu uns. Viele von uns konnten so neue Kontakte machen. 40% zum Beispiel der ausgestellten Arbeiten stammen von einheimischen Künstlern.
They were 40% of the participants local artists, which never happened before.
Nicht alle teilen dieses Urteil. Jeton Nesiraj, Regisseur des Gesim-Theaters in Pristina, der international für seine kritischen Stücke über Peter Handke bekannt ist.
I was and I am still very critical to Manifesta happening here, not because of the Manifesta itself and the cost.
Ich sehe die Manifesta sehr kritisch. Weniger das Konzept, sondern die Art, wie die kosovarischen Veranstalter sich mit den Manifestamachern eingelassen haben. Es geht immerhin um 4 Millionen Euro, die die kosovarische Seite beisteuert, sagt er.
It's a matter of cash and,
es gab viele Versprechen, öffentlichen Raum an die Menschen und an städtische Einrichtungen zurückzugeben. Aber ich sehe wenig davon, außer einigen bunten Ausstellungen im Grand Hotel und an anderen Orten. Das Kuratorenteam der Manifesta ist zum Teil seit 2018 regelmäßig vor Ort. Ein Dialog mit breiteren Teilen der Kunstszene in Pristina sei aber nicht zustande gekommen in der Zeit, kritisiert Nesiraj.
Just 100 meters from Hotel Grand, we have our theater for like 20 years now. A basement there that has no heating at all.
Seit 20 Jahren spielen wir ohne eine Heizung, in einem Betonkeller, unter primitiven Bedingungen. Niemand hat sich bisher hier für neue Sitze oder eine Heizanlage eingesetzt, was 50.000 Euro kosten würde. Das sind die echten Dilemmata. Uns behandelt man bisweilen dafür als Verräter, wenn wir öffentlich Kritik üben.
Then we are somehow neglected and we are even often seen as a traitors.
Vor allem viele deutsche Besucher, zählt die Manifesta, im Kosovo fühlen sich einheimische Künstler dagegen eingesperrt. Für sie besteht nach wie vor keine Visafreiheit.
It's isolation. It's fucking isolation. Sorry, fucking isolation.
Wir sind isoliert, total isoliert hier im Kosovo. Ich bin mit 24 Jahren zum ersten Mal ins Ausland gereist, so Dadan Hoti. Und zwar nur, weil ich Journalist damals war.
As a journalist, I would never have a chance to travel.
Die Kunstszene des Kosovo und ihr Blick auf die Kunstbiennale Manifesta, die in diesem Jahr in der Hauptstadt des Kosovo in Pristina zu Gast war und morgen endet. Von Pristina nach Rom. Dort werden die Signale von der neuen rechtsradikalen Regierung auf Nation gestellt, auch in der Kulturpolitik. Am Mittwoch haben wir hier in Kultur heute mit dem deutschen Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, über den neuen Kurs gesprochen. Der gab sich mit Blick auf die Vergangenheit unbesorgt.
Zwei der bedeutendsten Kulturminister, die es in Italien in den letzten 20, 30 Jahren gab, nämlich Urbani und Fisichella, die kamen beide aus einem Mitte-Rechts-Bündnis und die haben beide die Kultur sehr stark auch finanziell gefördert. Im Gegenzug zu dem, was man sich normalerweise eben vorstellt, dass mit Rechtskoalitionen am Ruder sind, dass dann tendenziell gekürzt würde. Wir wissen es noch nicht genau, aber ich würde das Risiko doch für sehr begrenzt halten.
Ja, denn der neue Kulturminister, Gennaro San Giuliano heißt er, will, wenn man seinen Ankündigungen glauben will, das reiche Kulturerbe Italiens nicht nur als Welterbe, sondern vor allem als Zeichen des Ruhms Italiens verstehen. Es wäre also, wenn er kürzen würde, falsch. Als Motto seiner Amtszeit hat er einen Gesang des Dichters Giacomo Leopardi ausgewählt. Da geht es um den Zusammenhang zwischen den Artefakten der Vergangenheit und dem Ruhm der Väterzeit. Immerhin sind die allermeisten Kulturgüter Europas ja in Italien zu Hause. Was heißt das für das Verständnis der Kultur in einem Europa, das ja schon länger versucht, sich als ein Kulturraum zu verstehen? Angelo Bolaffi ist Philosoph, Philologe und leitete bis 2011 das italienische Kulturinstitut in Berlin. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was San Giuliano damit meinen könnte, dass er Italiens Ansehen und Selbstbewusstsein mit Hilfe der Kultur stärken will.
Sind lauter Banalität, dass Italien sehr stolz ist auf seine Kultur, auf die Tradition, hat sich niemand die Frage gestellt. Insofern, ich glaube, das sind nur Floskeln, die werden gesagt von jemandem, der vielleicht ein guter Journalist sein konnte, aber keine Ahnung hat für politische Kultur in Europa. Trotzdem, ich glaube, der neue Kultusminister ist gerade angefangen. Ich werde nicht so erst nehmen, was jetzt er gesagt hat, nur gucken, was sind die Taten der neuen Regierung. Bis jetzt sind kleine politische Entscheidungen, die nicht besonders wichtig oder gut sind. Warten wir mal ab, zum Beispiel, wenn Frau Meloni in ein paar Tagen den Bundeskanzler Scholz trifft. Dann werden wir mal gucken, ob die italienische-deutsche Beziehungen gut bestellt sind oder, wie jemand meint, Frau Meloni könnte ein Keil in der deutsch-französischen Beziehung zu benutzen, um eine sozusagen mediterrane Allianz gegen den Nordeuropa zu bilden. Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die keine Chance hat.
Wir haben mit Eike Schmidt gesprochen hier bei Kultur heute, dem deutschen Direktor der Uffizien in Florenz, also ja eines sehr bedeutenden Museums für Italien, aber auch für die Welt. Der geht davon aus, dass es mit der neuen Regierung für die Kultur keine dramatischen Folgen geben wird. Die letzte populistische Regierung, die hatte ja versucht, ausländische Museumsleiterinnen und Leiter aus dem Amt zu heben, zum Beispiel Cecilia Holberg in der Accademia in Florenz. Ja. Das wurde dann wieder rückgängig gemacht. Was erwarten Sie von einer Kulturpolitik, die die Kultur dem Nationalgedanken unterordnet?
Ich hoffe, dass wir sozusagen ein bisschen mehr Geld in die Kultur investieren. Das wäre gut, damit diese kulturelle Nation befördert wird, wunderbar. Nur könnte sein, wenn die Wirtschaftssituation schwierig wird in Europa, für Italien, dann werden wieder alte sozusagen Vorurteile, die antideutsche Vorurteile benutzt, um ein bisschen sozusagen Propaganda zu machen. Eben der neue Kultusminister hatte vor 7 Jahren ein Buch geschrieben, ein unsägliches Buch geschrieben unter dem Titel Das neue Vierte Reich.
Das war 2005. Da ging es um Deutschland, das neue Vierte Reich.
Ja, das war Deutschland, da war damals 2015 die große Auseinandersetzung wegen der Staatsschuldenkrise in Italien. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Minister bereut selber, das geschrieben zu haben.
Aber wie ernst ist denn so ein Buch aus dem Jahr 2015, Wirtschaftskrise, Schuldenkrise in Europa, heute zu nehmen? Also was möglicherweise ist an Gedankengut aus diesem Buch dauerhaft auch Gedankengut von San Giuliano?
Ja, wissen Sie, ich glaube, das war reine Polemik der rechten Italien. Wissen Sie, in Italien gibt es einen lauter Antieuropäismus. Und Europa wird, wenn knapp wird, wird mit Deutschland sozusagen gleichgestellt. Und dann, wenn Italien hat eine komische Beziehung zu Europa. Andererseits gibt sie als sozusagen europäisches Land, aber wenn nichts Gutes für Italien kommt, dann wird eine große Polemik gegen Europa, aber das heißt gegen Deutschland.
Das deutsch-italienische Verhältnis beschreiben Sie hier als schwierig. Also Deutschland ist sozusagen in der Europäischen Union derjenige, der am ehesten negative Gefühle der Italienerinnen und Italiener auf sich zieht. Liegt das am Verhalten Deutschlands in Wirtschaftsfragen oder gibt es da eine Entfremdung voneinander möglicherweise auf tieferer Ebene?
Das ist eine interessante Frage. Wissen Sie, das ist eigentlich das wahre Geheimnis. Italien und Deutschland sind strukturell sehr eng verbunden. Die italienische Wirtschaft funktioniert nur mit und wegen der deutschen Wirtschaft. Das heißt, es gibt keine Frage. Italien und Deutschland kooperieren strukturell miteinander wie kein anderes Land in Europa. Andererseits, auf sozusagen auf kultureller Ebene oder auf geistiger Ebene, gibt es einen Teil des Landes, der immer noch etwas Vorurteile oder Bedenken Deutschland gegenüber hat. Und trotz aller Versuche, trotz der guten Kulturpolitik von Villa Vigoni bis Goethe-Institut, wenn es schwierig wird, entsteht ein Minderheitskomplex für Italien, die wird dadurch überwunden mit einer harten Kritik an Deutschland. Und muss man sozusagen dagegen kämpfen, aber ich glaube, das wird wieder in den nächsten Monaten schwierige kulturelle Auseinandersetzungen erleben.
Dieser Minderwertigkeitskomplex, von dem Sie sprechen, ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum man sich dann den extrem rechten Parteien zuwendet. Die Frage wäre ja, wieso können denn die anderen politischen Lager dem gar nichts entgegensetzen?
Schauen Sie mal, auch Teil der Linke, oder was sich hier als Linke ausgibt, hatte antieuropäische Vorurteile, wie genau in Deutschland.
Wird sich dadurch mit der neuen Regierung etwas verändern, wenn man vielleicht als Ziel angibt von Gennaro San Giuliani, dass er die Nation mit ihrem Erbe wieder näher bekannt machen will und damit auch neues Selbstbewusstsein ihr einpflanzen will, dann könnte das ja auch zu einer Entspannung führen.
Ich hoffe es, aber ich wissen Sie, ich bin seit 30, 40 Jahren mit der deutsch-italienischen kulturellen Beziehung beschäftigt. Leider muss ich feststellen, dass beide Länder wirtschaftlich und strukturell näher kommen, desto weniger kulturell miteinander zu tun haben. Wir werden immer fremder den anderen gegönnt war. Das kann ich mir nicht erklären, aber wenn ich denke, wie enge die deutsche kulturelle Beziehungen vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren zwischen Deutschland und Italien waren, und diese Vergleiche mit heute, da muss ich sagen, dass leider auf der Kulturebene, trotz Tourismus, trotz Erasmus, trotz allem, die kulturellen Beziehungen haben nachgelassen. Wir kennen die andere Nation kaum.
Angelo Bolaffi, der ehemalige Leiter des italienischen Kulturinstituts in Berlin, über die Kulturpolitik der neuen rechten Regierung in Italien und den seit Jahren schwieriger gewordenen Kulturaustausch zwischen Italien und Deutschland. Wie man hören konnte, sind auch die technischen Verbindungen zwischen Deutschland und Italien nicht die besten. Wir bitten um Entschuldigung. Auch Architektur und Stadtplanung neigen ja nicht selten dazu, ihre Werke vermeintlich Größerem unterzuordnen. Der unbegrenzten Mobilität zum Beispiel, der Demonstration von politischer oder wirtschaftlicher Macht oder gleich dem schnöden Mammon. Die Städte erzählen davon mit ihren autofreundlichen Asphaltschneisen, an die Peripherie geschobenen Wohnquartieren für die mit wenig Einkommen und mit ihren symmetrischen Jubelarrangements für die Potentaten früherer Zeiten, die uns heute schon wieder wohnlich erscheinen im Vergleich. Der US-amerikanische Architekt und Städteplaner Robert Moses entwarf das Gebäude der Vereinten Nationen und konzipierte Parks als urbane Erholungszentren. Vor allem aber ist er für seine Vision eines motorisierten Amerikas bekannt. Von den späten 1930er bis in die 60er Jahre hat er Asphaltbahnen durch New York gefräst und das Autobahnnetz der USA geprägt, schnurgerade Schnellstraßen, die Innenstädte mit Vororten verbanden, also Einfamilienhäuser mit Arbeitsplätzen. Das brachte ihm den Spitznamen Straight Line Crazy ein. Viele seiner Entscheidungen sind aus heutiger Sicht geprägt von Rassismus und Diskriminierung. Der britische Dramatiker David Hare fand das so spannend, dass er ein Stück über Robert Moses geschrieben hat. Es heißt Straight Line Crazy und Ralph Fiennes spielt in der New Yorker Premiere die Hauptrolle. Andreas Roberts hat zugesehen.
Gleich zu Beginn von Douglas Adams Kultroman Per Anhalter durch die Galaxis wird die Erde gesprengt, weil sie Platz für einen Hyperraum-Expressweg machen muss. Die Erdbewohner hatten den Anhörungstermin bei der zuständigen intergalaktischen Planungskommission verpasst. Eine wunderbare Satire auf den Gedanken, dass das Wohl des Einzelnen oder einer Gruppe gegenüber dem Gemeinwohl einer größeren Gruppe weichen muss. In der Welt des Straßen- und Stadtplaners Robert Moses wäre die Erde auf jeden Fall gesprengt worden, auch wenn der Anhörungstermin nicht verpasst worden wäre. Er glaubte nicht an Kompromisse oder Anhörungen, Nachbarschaftstreffen oder Planungsbehörden. Für ihn stehen Menschen grundsätzlich skeptisch allen Veränderungen gegenüber und deshalb brauche es entschlossenes Handeln, um das Leben vieler zu verbessern. In Straight Line Crazy zeigt Dramatiker David Hare zwei Situationen aus dem Leben des legendären Stadtplaners. Am Anfang seiner Karriere, 1926, als er sich mit reichen Aristokraten New Yorks anlegte, die verhindern wollten, dass er auf Long Island Autobahnen baut, um den Massen New Yorks deren Strände zu erschließen. Der zweite Moment ist 30 Jahre später, 1955, als er eine Autobahn mitten durch Manhattan bauen will und sich mit einer breiten Bürgerbewegung für den Erhalt der ikonischen Nachbarschaft um den Washington Square Park konfrontiert sieht. Der Beginn und das Ende einer beispiellosen Karriere. Die Bühne zeigt Moses Architektenbüro mit beweglichen Planungstischen und Reißbrettern mit Plänen von Long Island und den neuen Autobahnen. Ralph Fiennes spielt Moses mit hochgekrempelten Ärmeln und in die Seite gestemmten Armen. Tatkräftig und entschlossen, wenn es um seine Visionen geht, unbeholfen und schüchtern in sozialen Interaktionen mit seinen Angestellten, vor allem wenn es Frauen sind. 30 Jahre später hat er einen viel zu großen Anzug an und beschimpft jedweden Widerstand gegen seine Pläne als fortschrittsfeindliches Getue von Menschen, die nichts mit ihrer freien Zeit anzufangen wissen. Was als Feldzug für die Massen New Yorks begann, endete in Verachtung für die Menschen, für die er eigentlich vorgab zu bauen. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist, wenn er sich mit New Yorks Gouverneur L. Smith 1926 auseinandersetzen muss. Eine Charakterstudie zweier Machtmenschen, die sich brauchen, um an genau jener Macht zu bleiben.
So, you want my job, do you?
Do I want it?
Yeah, do you want to be governor?
Why, I'll tell him when the bus is coming and I'll be there to push you under it.
You'll join a fucking line.
Ansonsten fehlt dem Stück aber Dynamik. Die gute Ensembleleistung geht in Massen von Text unter, die mehr zu erklären versuchen, als Spielmöglichkeiten bieten. Die Regie beschränkt sich darauf, die Geschichte zu erzählen, anstatt sie zu interpretieren. Weder Autor noch Regie geben Auskunft darüber, wie trotz glänzender Karriere aus dem idealistischen Moses ein verbitterter Misanthrop wurde. Das führt dazu, dass man keinerlei Gefühle für die Figur entwickeln kann. Robert Moses verschwindet hinter der Absicht des Autors, einen von seiner Arbeit besessenen Technokraten zu zeigen, dessen Pläne die weiße Mittelschicht zugunsten ethnischer Minderheiten bevorzugte. Denn viele seiner Straßen und Bauvorhaben zerstörten historisch gewachsene schwarze Nachbarschaften in New York und Tausende wurden in Plattenbausiedlungen in Vorstädte umgesiedelt, in denen sie nicht leben wollten. Doch Robert Moses war auch ein Mensch, der eine echte Vision einer modernen Stadt voller Parks und Sportstadien, reguliertem Verkehr und sauberen Wohngebieten hatte. Am Ende von Straight Line Crazy hat man allerdings den Eindruck, Moses sei im Grunde ein verkappter Rassist gewesen. Ironisch ist, dass das Stück in Kooperation mit dem Shed gezeigt wird. Das Kulturzentrum dient dem Hudson Yard als Aushängeschild, einem milliardenschweren Bauprojekt des ehemaligen Bürgermeisters Bloomberg, für das enorme Summen an Steuergeldern verbaut wurden und in dem nun die Superreichen der Stadt in luxuriösen Wohntürmen leben. Zwar wurde durch den Hudson Yard keine Nachbarschaft direkt zerstört, doch die Gentrifizierung, die folgte, hat das Leben in dieser Gegend Manhattans unbezahlbar gemacht.
Straight Line Crazy, Theater über den Architekten und Stadtplaner Robert Moses in New York. Die Kulturmeldung mit Lena Fuhrmann beginnen mal wieder mit einer Aktion für den Klimaschutz, diesmal aber nicht im Museum.
Ja, statt eines Museums wurde dieses Mal die Opernbühne zum Schauplatz des Protests. Genauer eine Aufführung von Mozarts Die Zauberflöte in der Pariser Opera Bastille. Das zeigt ein verwackelter Videomitschnitt auf Twitter von gestern, geteilt durch den französischen Ableger der Aktionsgruppe Letzte Generation, Dernière Rénovation. Ein Aktivist unterbricht darin die Oper an passender Stelle.
Bist du bereit, sie mit deinem Leben zu erkämpfen?
Ja.
Auch wenn...
Si je suis là ce soir, c'est pas par plaisir.
Zu sehen ist, wie der Protestierende sich an eine Leiter auf der Bühne kettet, unter den unüberhörbaren Rufen und Pfiffen der Opernbesucher. Die adressiert die letzte Generation auch im Tweet zum Video. Kultur überdauere nicht ohne Künstlerinnen und Technik, auch nicht ohne Publikum. Der Klimanotfall gefährde ihre Existenz. Die Aktivistengruppe fordere die Erhaltung der Bedingungen für menschliches Leben auf der Erde. Hanneli, so nannte Anne Frank in ihrem Tagebuch ihre beste Freundin Hanna Pick-Goslar. Nun ist die Holocaust-Überlebende im Alter von 93 Jahren verstorben. Kennengelernt hatten sich die beiden jüdischen Mädchen im Kindergarten in Amsterdam, wohin ihre Familien vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren.
Und nach ein paar Tagen, wie ich in den Kindergarten sollte, den ersten Tag, und ich kannte niemand und ich kannte die Sprache nicht, auf einmal sehe ich da den Rücken von dieser kleinen Anne. Und sie dreht sich um, rennt mir in die Arme, ich in ihre, und das war's.
Bis ins hohe Alter sprach Hanna Pick-Goslar wie hier über ihre Erinnerungen an ihre Freundin und den Holocaust. Weil sie überlebt habe und Anne nicht, verstand sie das als ihre Pflicht. 1945 waren sich die beiden ein letztes Mal im Konzentrationslager Bergen-Belsen begegnet, kurz vor Anne Franks Tod. Nachdem Pick-Goslar selbst befreit worden war, emigrierte sie nach Israel. Ihre Freundschaft mit Anne Frank wurde von Autoren und Filmemacherinnen immer wieder aufgegriffen, etwa im niederländischen Film Meine beste Freundin Anne Frank aus dem vergangenen Jahr. Woman, Life, Freedom. Frau, Leben, Freiheit. Dieser Slogan der unermüdlichen Proteste für Demokratie und Frauenrechte im Iran ist ab heute prominent an der neuen Nationalgalerie in Berlin zu lesen. In Farsi und in Englisch. Der Schriftzug steht auf einem Banner, das vom Boden bis zum Dach des Gebäudes reicht. Es zeigt ein Selbstporträt der iranischen Künstlerin und Filmemacherin Shirin Neshat aus dem Jahr 1993 mit dem Titel Unveiling, zu Deutsch Enthüllen oder Entschleiern. Das Banner fordere Anteilnahme mit den Menschen ein, die im Iran mit ungeheurer Zivilcourage unter Einsatz ihres Lebens für Demokratie und Menschenrechte protestieren. So der Direktor der neuen Nationalgalerie, Klaus Biesenbach.